HR Info. Bilanz.
Mit Alexander Schmidt. Der Abschwung kommt früher als erwartet. Das war die zentrale Botschaft des Internationalen Währungsfonds auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Derzeit gibt es viele Unwägbarkeiten für Unternehmer, Investoren und Arbeitnehmer. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China etwa oder das langsamere Wachstum, insbesondere in Deutschland. Diskutiert haben die Teilnehmer in Davos auch über die soziale Ungleichheit, die zunehmend zu einem Sprengstoff der Industriegesellschaften werden könnte, und über den Klimaschutz. Dieses Mal allerdings ohne den amerikanischen, chinesischen oder französischen Präsidenten. Davos und wie es weitergeht mit der Weltwirtschaft, unser Thema in H-Info Bilanz. Es wird ungemütlich werden und das liegt nicht an den Schneemassen oder der Lawinengefahr. Die ungelösten Probleme der Weltwirtschaft türmen sich viel höher als der Schnee. Der Internationale Währungsfonds hat gleich zu Beginn des Weltwirtschaftsforums seine Prognose für 2019 gesenkt. Anne Schulz.
Es ist das erste Mal, dass Geeta Gopinath den Weltwirtschaftsausblick des Internationalen Währungsfonds präsentiert. Die bisherige Harvard-Professorin hat zum Jahreswechsel den Posten der Chefvolkswirtin beim IWF übernommen. Als erste Frau in der Geschichte der Institution. Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit korrigiert der IWF seine Wachstumsaussichten für dieses Jahr nach unten.
The downward revisions are modest. However, we believe the risks to more significant downward corrections
Die Korrekturen fielen zwar moderat aus, so Gopinath, doch der IWF glaube, dass die Risiken für eine noch stärkere Korrektur nach unten steigen. Nur noch um 3,5% werde die Weltwirtschaft in diesem Jahr voraussichtlich wachsen. Das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als im Oktober vorhergesagt. Risiken für die Wirtschaft gibt es viele. Ein möglicher Brexit ohne Austrittsabkommen, eine denkbare Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA und die hohe Verschuldung vieler Schwellenländer. Müssen Unternehmen sich gar Sorgen vor einer globalen Rezession machen, also vor einer Situation, in der die Wirtschaft über Monate gar nicht mehr wächst? IWF-Chefin Christine Lagarde meint nein.
Now, does that mean that a global recession is around the corner? No.
Und trotzdem sei es wichtig, dass Staaten nun handeln. Für Staatschefs gehe es vor allem darum, die Handelsstreitigkeiten beizulegen, um die Weltwirtschaft nicht noch weiter zu destabilisieren. Angesichts eines Schuldenrekords müssten die Staaten außerdem dringend ihre finanziellen Puffer ausbauen.
Die Risiken der Weltwirtschaft waren noch nie so groß wie heute, sagen die Autoren des diesjährigen Berichts des Weltwirtschaftsforums. Dafür haben sie über 1000 Experten befragt und die schlagen Alarm. Das Fazit: Nur zusammen können wir die zentralen Probleme angehen und lösen. Doch die Bereitschaft dazu scheint kaum mehr vorhanden zu sein. Steffen Küssner ist der deutsche Sprecher der internationalen Hilfsorganisation Oxfam. Nimmt die Bereitschaft zur internationalen Zusammenarbeit ab?
Ja, diesen Eindruck, den teile ich definitiv. Allerdings den Hauptrisikofaktor würde ich jetzt nicht, oder wir als Oxfam nicht, darin in erster Linie sehen, sondern tatsächlich in der sozialen Ungleichheit. Denn die soziale Ungleichheit trägt mit dazu bei, dass in vielen Gesellschaften nationaler Egoismus, aggressiver Nationalismus immer wirkungsmächtiger wird. Und das führt natürlich dazu, dass die internationale Kooperation leidet.
Warum sehen Sie diesen Zusammenhang so stark?
Ja, soziale Ungleichheit ist Sprengstoff für unsere Gesellschaften. Viele Menschen fühlen sich nicht repräsentiert, abgehängt, wirtschaftlich, aber auch politisch. Untersuchungen zeigen auch immer wieder, dass sich Menschen tatsächlich auch weniger an der Politik beteiligen, wenn sie das Gefühl haben, eigentlich nicht vorzukommen in der Gesellschaft. Und das ist ein Riesenproblem. Unser diesjähriger Bericht zeigt, dass die soziale Ungleichheit auf der Welt tatsächlich dramatisch groß ist und eben auch wieder gewachsen ist im vergangenen Jahr. Nur um eine Zahl zu nennen, täglich vermehrt sich das Vermögen der Milliardäre um 2,5 Milliarden US-Dollar, während gleichzeitig die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung an Vermögen verliert, täglich um 500 Millionen US-Dollar. Und das ist eine Riesenkluft, eine schreiende Ungerechtigkeit, und da müssen wir dringend was gegen tun.
Wo sehen Sie die Ursachen für diese Entwicklung?
Was wir uns in unserem Bericht nochmal genauer angeguckt haben, ist zum einen, dass reiche Menschen und Unternehmen eben immer weniger Steuern auf Vermögen und Einkommen zahlen und viele auch Steuern im großen Stil vermeiden. Und dass dieses Geld fehlt dann, um zum Beispiel in öffentliche Bildung und Gesundheitsversorgung zu investieren. Und die wiederum kommt ja vor allem ärmeren Menschen zugute. Und das wiederum trifft dann besonders hart Frauen, denn sie leisten weltweit den Löwenanteil der unbezahlten Pflege- und Sorgearbeit, also waschen, kochen, putzen, Angehörige pflegen. Das ist absolut unhaltbar im 21. Jahrhundert. Was wir wirklich brauchen, ist eine Investition in öffentliche Bildung und Gesundheit, ein Ende der Steuervermeidung, eine echte Gleichstellung von Männern und Frauen.
Ihre Studie wird ja auch kontrovers diskutiert. Liberale Ökonomen zum Beispiel werfen Ihnen ja vor, Sie würden die Lage der Weltwirtschaft dunkler malen, als sie ist.
Das tun wir nicht. Wir schauen uns die globale Vermögensverteilung an und die spricht eine deutliche Sprache. Superreiche gewinnen, arme Menschen verlieren. Was halt häufig uns vorgeworfen wird, dass wir die Armutsbekämpfung oder die Reduzierung der Armut nicht angemessen würdigen würden. Das stimmt aber nicht. Das schreiben wir in unserem Bericht ganz ausdrücklich. Die hat in den vergangenen 3 Jahrzehnten tatsächlich abgenommen. Das sind gute Nachrichten. Doch man muss genauer hinschauen. Denn was bedeutet extreme Armut? Das bedeutet, dass Menschen von weniger als 1,90 Dollar am Tag leben müssen. Wer jetzt etwas mehr verdient, der gilt vielleicht nicht mehr als offiziell als extrem arm, aber auch diesen Menschen, denen fehlt es häufig wirklich am nötigsten. Oft sind sie nur eine Dürre oder ein Arztbesuch davon entfernt, wieder in die extreme Armut abzurutschen. Und was zum Beispiel auch die Weltbank ganz klar sagt, wenn wir das UN-Entwicklungsziel, extreme Armut bis 2030 zu überwinden, wenn wir das erreichen wollen, dann müssen wir die Wohlstandsgewinne gerechter verteilen, also soziale Ungleichheit abbauen. Und das sagen wir sehr deutlich in unserem Bericht.
Steffen Küßner war das, der deutsche Sprecher der internationalen Hilfsorganisation Oxfam in hr-info Bilanz. Von nun an geht es bergab. Das ist eine These, die nicht so ganz auf die Stimmung in Deutschland passt. Die Wirtschaft hierzulande wächst, es sind so viele Menschen in Arbeit wie noch nie, die Steuereinnahmen sprudeln. Das ist doch alles wunderbar, könnte man sagen. Woher kommt dann dieser Pessimismus? Roman Warschauer mit einem Erklärungsversuch.
Die Konjunktur in Deutschland bietet derzeit für jeden etwas. Für Pessimisten wie für Optimisten. Sorgen bereiten vielen Beobachtern die politischen Konflikte, wie die Handelsstreitigkeiten der USA mit China und Europa und vor allem der Brexit. Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, BDI, sagt, die Unternehmen würden in den Abgrund blicken.
Einige der Unternehmen haben bereits angekündigt, ihre Produktionen im Vereinten Königreich ab April ruhen zu lassen, Wartungsfenster, die man normalerweise in der Sommerpause macht, vorzuziehen. Andere haben Personal verlagert, Geschäfte eingestellt. Wir merken, die Dramatik wird immer größer.
Viele Verbände und Experten erwarten dennoch auch 2019 ein Wachstum der Wirtschaft, wenn auch etwas gedämpft. Der BDI etwa geht von 1,5% Wirtschaftswachstum aus, aber nur, wenn große Störungen ausbleiben. Denn nachlassendes Wachstum in China, Sanktionen gegen Russland oder den Iran, all das hat am Ende auch Einfluss auf die exportorientierte deutsche Wirtschaft. Grundsätzlich hält auch Stefan Mütze, Volkswirt bei der Hessischen Landesbank, die Konjunktur nach wie vor für robust.
Also wir sollten auf jeden Fall sehen, dass wir natürlich von privatem Verbrauch und von der Binnennachfrage deutliche Impulse bekommen haben. Die werden sich im ersten Halbjahr 2019 sogar noch verstärken. Und wir hatten ja 2 negative Sondereffekte, sie wurden schon genannt, der WLTP-Effekt und diese Dürre, die fallen jetzt weg. Insofern sollten wir die deutsche Wirtschaft nicht schlecht reden. Ich glaube, wir werden im ersten Halbjahr stärkeres Wachstum sehen als das, was von vielen bisher erwartet wird.
Für diese Einschätzung spricht, dass sich die Konjunktur nach vorläufigen Zahlen im 4. Quartal 2018 besser entwickelt hatte als erwartet. Viele Experten hatten wie im 3. Quartal mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung gerechnet. Trotz aller Unsicherheiten in der Zukunft zeigt sich auch der Arbeitsmarkt noch immer sehr robust. 2018 waren so wenig Menschen arbeitslos gemeldet wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Eine Entwicklung, die auch zum Jahresende anhielt. Auch deswegen sprudeln noch immer die Steuereinnahmen. Der Bundeshaushalt konnte einen Milliardenüberschuss erwirtschaften. Zumindest aber bei den ständig steigenden Steuereinnahmen sieht das Bundesfinanzministerium ein Ende des Booms.
Kommt der Boom zum Ende oder geht es weiter? Darüber herrscht keine Einigkeit, auch unter den Ökonomen. Interessant dabei ist der Blick in eine Branche wie die Elektroindustrie. Sie hat Kunden in aller Welt, spürt relativ schnell, wie die Stimmung vor Ort ist. Der Ausblick auf das laufende Jahr fällt eher mau aus. Andreas Gondermann, der Chefvolkswirt des Zentralverbands Elektrotechnik und Elektroindustrie.
Wir haben die konjunkturelle Abschwächung weltweit insoweit in unserer Prognose in Rechnung gestellt, als dass wir für dieses Jahr nur noch von 1% 3% Produktionswachstum ausgehen, verglichen mit 3% Wachstum, die wir noch im vergangenen Jahr erreichen konnten. Insoweit ist jetzt die Prognose von 1% schon eine deutlich moderatere.
In der Folge werden die Umsätze nur noch minimal steigen, von zuletzt 197 auf 200 Milliarden Euro bis Jahresende. Das bedeutet, dass bei vielen Unternehmen wohl weniger Geld in die Kasse kommen wird. Was sagt das über die Stimmung in den Firmen aus?
Es gibt schon einen höheren Grad an Verunsicherung insoweit, als man ja aus verschiedenen Regionen eher Abschwächungssignale wahrnimmt. Denken Sie an die Handelskonflikte, an zunehmenden Protektionismus insgesamt, an den anstehenden Brexit, an Probleme in den Schwellenländern. Ein prominentes Beispiel ist ja die Türkei, aber auch an strukturellen Herausforderungen in der Eurozone, beispielsweise durch Italien oder Frankreich.
Die wichtigsten Kunden der Elektroindustrie sitzen in China, den USA und Frankreich. Das heißt, die Firmen spüren unmittelbar die Folgen dieser Konflikte und politischen Krisen. Das nimmt auch Klaus Mittelbach wahr. Er ist der Geschäftsführer des ZVEI, des Verbands der Elektroindustrie.
Es ist natürlich eine gewisse Form von Verunsicherung da, weil die Themen wie USA, wie China, die Veränderung der Rahmenbedingungen mehr Einfluss auf die Unternehmenspolitik haben, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war, wo man als Zulieferer weniger von den gesetzlichen Rahmenbedingungen abhängig war und sich eben heute viel stärker sozusagen auch um den politischen Rahmen kümmern muss, wie wir das beim Thema 5G tun. Ja, es ist eben nicht nur ein nationales Thema der Deutschen Telekom, nein, es ist ein internationales Thema für unsere Unternehmen.
Hier geht es um die 5. Mobilfunkgeneration, kurz 5G. Je nachdem, wie stark diese Themen politisch aufgeladen sind, müssen die Firmen ihre Planungen dann anpassen, ihre Investitionen verschieben. Sie hören H-Info Bilanz. Was ist das Weltwirtschaftsforum noch wert, wenn viele Politiker fernbleiben? Frankreichs Präsident Macron musste sich um die Proteste der Gelbwesten kümmern, Theresa May um den Brexit oder Donald Trump um seinen Regierungsshutdown. Jens Südekum ist Professor für International Economics an der Universität Düsseldorf. Vor dieser Sendung habe ich ihn gefragt, ob wir Gesprächsforen wie das in Davos überhaupt noch brauchen.
Über Davos wird ja eigentlich schon immer diskutiert, ob es ein zeitgemäßes und angemessenes Format ist. Also ich sag mal, dass Manager mit Privatjets anreisen, um sich dann über den Klimawandel zu unterhalten. Von daher stand Davos immer schon in der Kritik. Aber ich glaube, die Grundidee, für die Davos steht, Multilateralismus und die Suche nach gemeinsamen Lösungen der Welt bei großen Fragen, nicht nur Klimawandel, sondern insbesondere auch Handelspolitik, die ist eigentlich nötiger denn je. Von daher glaube ich, dass unter dem Strich Davos und überhaupt, dass überhaupt miteinander geredet wird über die großen Fragen der Welt, dass das weiterhin eigentlich ein gutes Forum ist.
Gibt es denn nicht andere Plattformen wie zum Beispiel G7, G20 oder OECD, um über Fragen des Handels oder der internationalen Zusammenarbeit in Wirtschaftsfragen zu diskutieren?
Natürlich, Davos ist nicht das einzige Forum. Sie haben ein paar andere genannt, G7, G20. Allerdings, wenn man schaut, wie momentan in vielen Bereichen der Multilateralismus sozusagen unter Beschuss geraten ist, würde ich ja sagen, es kann momentan eigentlich nicht genug Foren geben, um auch dagegen anzuargumentieren. Denn gerade durch Donald Trump wird ja, was Handelspolitik, Klimawandel und viele andere Themen angeht, der Multilateralismus ja wirklich gerade massiv befeuert.
Inwieweit hat Donald Trump die internationalen Spielregeln verändert, von Kooperation hin zu einer Dealmaker-Mentalität?
Ja, Donald Trump hat gerade, was den Bereich der Handelspolitik angeht, wirklich eine 180-Grad-Wendung vorgenommen. Und America First ist wirklich der frontale Angriff auf eben das Prinzip des Multilateralismus. Jetzt muss man sagen, Donald Trump ist bei genauem Hinsehen eigentlich ein Hund, der bellt, aber ganz oft nicht beißt. Also man kann ja die Handelskonflikte, die er vom Zaun gebrochen hat, ungefähr in drei Teile teilen. Er hat den Konflikt eben in Nordamerika, in der NAFTA, mit Kanada und Mexiko, gegenüber Europa und gegenüber China. Wenn man jetzt genau schaut, bei den ersten beiden, da ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Er hat unglaublich viel Staub aufgewirbelt, hat gesagt, er kündigt NAFTA, er löst NAFTA auf. Was am Ende passiert ist, ist, dass NAFTA letztendlich unter neuem Namen praktisch unverändert fortgeführt wurde. Gegenüber Europa und gerade gegenüber Deutschland hat er gedroht mit Strafzöllen. De facto sind wir eigentlich noch so im kosmetischen Niveau. Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte, was kaum eine Rolle spielt quantitativ. Und plötzlich ist im Juli eine Kehrtwende und er spricht von einem Freihandelsabkommen. Das heißt also, er hat wahnsinnig viel die Pferde scheu gemacht. Und das hat natürlich auch zu einer großen Verunsicherung beigetragen. Aber am Ende sind keine Taten gefolgt, zum Glück. Bei China sieht es anders aus. Bei China, da sind wir wirklich in einem massiven Handelskonflikt, mittlerweile mit einem Handelsvolumen von über 250 Milliarden Dollar, was da betroffen ist. Wenn man sich jetzt aber fragt, was ist eigentlich das Ziel dieses Handelskonflikts und ist es überhaupt nötig, hier diesen brachialen Weg von America First zu gehen, da ist eben eigentlich genau das Problem. Donald Trump hat vielleicht sogar einige Argumente auf seiner Seite, denn China ist eigentlich auf der Welt die wirtschaftliche Großmacht, die den Multilateralismus und die internationalen Handelsregeln eigentlich auch am krassesten verletzt hat in der Vergangenheit. Insofern ist es richtig, China stärker sozusagen an die Kandare zu nehmen und auch praktisch sie stärker einzubinden und sie darauf zu verpflichten, sich an internationale Regeln zu halten, zum Beispiel Schutz geistigen Eigentums, der Verbot von Exportsubventionen zum Beispiel. Aber Donald Trump könnte das viel effektiver im Rahmen der WTO tun. Er könnte dort Verbündete suchen, Europa, Japan, andere Länder und könnte versuchen, dieses Forum, die Plattform, die Welthandelsorganisation und vielleicht auch Davos zu nutzen, um China stärker zu erinnern und einzubinden. Aber er geht den Weg der Brechstange und meine Befürchtung ist, dass er dadurch wesentlich mehr Porzellan zerschlägt, als nötig wäre.
Wenn jetzt die Politik wieder ein größerer Faktor auch in den Handelsbeziehungen geworden ist und wenn wir jetzt diese Art der Zusammenarbeit oder des Konflikts haben, was macht das mit Unternehmen? Die Unsicherheit ist wieder ein großes Wort, auch unter den Ökonomen. Was passiert da in den Köpfen der Menschen?
Ja, auf Seiten der Unternehmen ist diese Form der Unsicherheit, die zum Beispiel eben durch diese Handelskonflikte kreiert wird, eigentlich die Investitionsbremse Nummer eins. Nicht? Also wenn man nicht weiß, kommen jetzt Strafzölle auf zum Beispiel Autoimporte, dann ist das natürlich ein ganz wichtiger Faktor, wenn es darum geht, wo investiert wird, ob in Europa, in den USA oder in Asien, in welchem Ausmaß investiert wird. Und bei Unternehmen ist es so, die reagieren auf diese Art der Unsicherheit erstmal mit Zurückhaltung und sagen, ich warte jetzt lieber erstmal ab, bis sich die Situation aufgeklärt hat. Also so ähnlich, wie wir es jetzt auch gerade beim Brexit sehen. Und das belastet die Weltkonjunktur. Also auch in Davos hat die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, ja auch jetzt schon gesagt, dass das weltweite Wirtschaftswachstum zurückgehen wird. Von so Prognose 3,7 auf 3,5. Sie hat das so ein bisschen mit dem Bild eines Langläufers verglichen, der sozusagen letztes Jahr noch mit einer ordentlichen Geschwindigkeit unterwegs war, aber jetzt so langsam in eine schwierige Loipe hereingerät. Und diese Unsicherheiten, die der Handelskonflikt beiträgt, auf die Unternehmen und diese Zurückhaltung bei Investitionen, das ist eine der größten Investitionsbremsen, ist eine der wesentlichen Faktoren, warum die Weltkonjunktur eben zu erlahmen droht.
Jetzt ist ja die Frage, wie real ist diese Gefahr? Es gibt ja die Bemerkung eines amerikanischen Wirtschaftsnobelpreisträgers, der gesagt hat, wir reden uns diese Krise auch ein Stück weit herbei. Was halten Sie von diesem Argument?
Ja, es ist natürlich nicht falsch, denn die Zurückhaltung bei Investitionen, Unsicherheit, das ist natürlich, spielt natürlich Psychologie immer eine wichtige Rolle. Investoren brauchen stabile Rahmenbedingungen und müssen sozusagen sich darauf verlassen können, dass bestimmte Regeln eingehalten werden, dass nicht praktisch von heute auf morgen eine komplette Kehrtwendung, was Strafzölle, was Handelspolitik angeht, dass das eben nicht kommt. Ja. Da die Unsicherheit da ist, das belastet eben auch psychologisch eben einfach die Stabilität solcher Entscheidungen.
Was glauben Sie persönlich, 2019 hält dieses Jahr möglicherweise auch positive Überraschungsmomente bereit, wenn einige Konflikte gelöst würden?
Ja, ich will das nicht ausschließen, denn ich glaube, mittlerweile sehen sowohl Donald Trump als auch Xi Jinping in China, dass der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten auf der Welt mittlerweile zu einer echten Belastung geworden ist. Das chinesische Wachstum ist zurückgegangen, das amerikanische Wachstum ist zurückgegangen. Es mehren sich die Stimmen, die einfach auch ganz deutlich darauf hinweisen, dass dieser Rückgang der Weltkonjunktur und die Belastung durch den Handelskonflikt mittlerweile zu groß sind und dass es dort eigentlich nichts zu gewinnen gibt. Insofern, also bei Donald Trump muss man immer sehr vorsichtig sein, was Prognosen angeht, ist es zumindest nicht ausgeschlossen, dass dieser Handelskonflikt zwischen USA und China, der in Wirklichkeit sich ja eigentlich gar nicht um jetzt spezifische Handelsfragen dreht, sondern in Wirklichkeit eigentlich ein ganz langfristiger Konflikt ist um technologische Führerschaft, also wer wird sozusagen die dominierende Technologienation in 10, 20 Jahren sein, dass sich das kurzfristig aber vielleicht etwas auflöst, denn es steht ja an, also Ende Januar, Anfang Februar soll ja ein Handelsgespräch zwischen USA und China stattfinden. Und gegeben die Kehrtwendung, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, gegenüber Europa zum Beispiel oder gegenüber Kanada und Mexiko, ist es zumindest nicht ausgeschlossen, dass dort dann auch ein phänomenaler Deal vielleicht gefunden wird zwischen den beiden Nationen. Und das wäre natürlich für die Weltkonjunktur eine sehr gute Nachricht.
Sagt Volkswirtschaftsprofessor Jens Südekum von der Universität Düsseldorf.
HR Info. Bilanz.
Die zentralen Akteure des Handelsstreits haben also gefehlt in Davos. Wäre es nicht eine Chance gewesen, in der Schweizer Idylle den Handelskonflikt beizulegen? Arthur Landwehr sagt uns, wie es um die Verhandlungen zwischen den USA und China steht.
Es scheint voranzugehen. Die letzte amerikanisch-chinesische Verhandlungsrunde wirkte optimistisch. Da war noch die zweite Reihe am Werk. Ende Januar aber geht es hochrangiger weiter. Vizepremier Liu He kommt nach Washington, trifft Finanzminister und Handelsbeauftragten. China hat bereits zugesagt, mehr Importe aus den USA zu genehmigen. Soja wird ebenfalls wieder nach China transportiert. Die Strafzölle in beide Richtungen aber bleiben erst einmal. Es läuft so gut, wie es laufen könnte, sagte Donald Trump vergangene Woche. Wenn wir einen Deal hinbekommen, dann sind die Zölle weg. Wenn nicht, dann nicht. Beide Länder bekommen die Folge des Handelsstreits deutlich zu spüren. Chinas Wachstum geht zurück mit einem Welleneffekt in den USA. Zur Erinnerung, über den Jahreswechsel brach die New Yorker Börse ein, weil Apples China-Geschäft unter dem Handelsstreit leidet, weil die chinesische Wirtschaft leidet. Apple-Chef Tim Cook.
And what I believe to be the case is the trade tensions between the United States and China put additional pressure on their economy.
Ich glaube, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China zusätzlichen Druck auf die Wirtschaft ausübt. Auch wenn weiter gepokert wird um Kontrollen und Zeitpläne für den Abbau des Handelsdefizits, haben beide Seiten ein Interesse daran, zu einem Ergebnis zu kommen. Denn der Druck von Seiten der Industrie wächst. Denn da ist die Sorge, Opfer politischer Ziele zu werden, die ökonomische Regeln außer Acht lassen. Das weiß auch Kevin Hassett, der Vorsitzende des wirtschaftspolitischen Beratergremiums des Weißen Hauses. Es ist nicht nur Apple. Es gibt eine ganze Menge US-Unternehmen, die großen Umsatz in China machen. Ich glaube, sie werden ihre Gewinne herabgestuft sehen im nächsten Jahr, bis wir ein Abkommen mit China gefunden haben. Druck kommt auch von den Farmern und Ranchern in den USA. Ihnen reicht es nicht, dass sie Entschädigungen bekommen können, wenn Fleisch oder Getreide wegen des Handelsstreits nicht nach China verkauft werden kann. Für sie ist Handel etwas Langfristiges, etwas, das auf verlässlichen Beziehungen beruht, und das sehen sie bedroht, so der Agrarökonom Chad Hart.
Jeder Handelskonflikt sorgt für eine Neuordnung der Handelswege. Meistens kehren diese Handelsströme niemals wieder in die gewohnten Bahnen zurück. Man wird feststellen, dass einige Marktteilnehmer schlichtweg rausgekegelt wurden. Und genau das geschieht hier.
H-Info Bilanz. Die führenden Manager dieser Welt haben sich in den vergangenen Tagen genau mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Mit 1500 Privatjets sind sie nach Davos gereist, und das, obwohl der Klimaschutz ganz oben auf der Agenda stand. Sabrina Fritz, ARD-Korrespondentin, gerät ein solches Thema zu einem Feigenblatt?
Ich glaube, das ist ein bisschen der Preis schon der internationalen Veranstaltungen hier. Das World Economic Forum sagt ja, dass es also diese Flüge kompensiert, dass es dann eben gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dann entweder zu spenden oder in Projekte zu investieren, wo dann wieder Wälder aufgeholzt werden. Also man sagt, man kompensiert das. Ob das jetzt 100% möglich ist, weiß ich auch nicht. Natürlich ist hier auch eine Armada an Limousinen und Shuttle Service unterwegs, aber das ist nicht schön, das wird auch kritisiert, aber ich glaube, das muss man jetzt einfach so ein bisschen hinnehmen, wenn man Menschen aus der ganzen Welt einfach an einen Ort zusammenbringen will.
Eine der zentralen Botschaften war ja, nur zusammen können wir die großen Herausforderungen der Zukunft meistern. Ist diese Botschaft denn angekommen, auch bei denen, die gefehlt haben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke deshalb, weil eben Donald Trump nicht da war, waren jetzt die, die sich so auf die Brust trommeln und sagen, ich zuerst und erstmal America first, und wenn jeder auf sich guckt, dann geht das schon gut. Die waren in diesem Jahr auf jeden Fall leiser. Also selbst der neue brasilianische Präsident, der ja auch als jemand gilt, der eher den Nationalismus fördert, hat eigentlich hier relativ moderate Töne angeschlagen. Also insofern war es schon wieder die Stunde derjenigen, die sagen, wir müssen zusammenarbeiten, wie eben Angela Merkel. Auch das Forum ist ja ein Ort, die Unternehmen leben vom freien Handel. Es ist ja jetzt keine Institution, Position, die jetzt für Alleingänge wirbt. Also insofern, glaube ich, war das in diesem Jahr schon eher mal wieder der Trend, dass man sagt, wir müssen die großen Herausforderungen zusammen angehen.
Sabrina Fritz, ARD-Wirtschaftskorrespondentin aus Davos. Der Handelskonflikt, der drohende Wirtschaftsabschwung, der Klimaschutz, das waren nur einige Themen in der Sendung Bilanz. Mein Name ist Alexander Schmidt. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das unter hrinforadio.de.